Erinnert ihr euch an letzten Sonntag? An Ralfs Predigt, Gott sucht Helden. Vielleicht auch erinnert ihr euch an das Anspiel der Jugend, an unser Festfeier, an das epileptische Mädchen im Bericht von Pastor Bodelschwing, das auf eine Frage, warum wurde Jesus denn geboren, sagte, weil alles einen Knacks hat. Ja, in meiner Predigt heute geht es um einen heldenhaften König mit einem Knacks. Ich möchte aber erst einmal aus Gottes Wort im Predigttext vorlesen. Weil es schon so spät ist, lese ich nicht den ganzen Text, sondern nur einige Zeilen aus dem Psalm. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich vor Blutschuld, Gott. Du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges, lebenschaffendes Wort. Herr, du siehst uns alle. Du siehst deine Kinder in dieser ganzen weiten Welt. Du weißt, was sie brauchen. Du segnest vom Himmel her auch uns hier jetzt. Amen. Der Psalm 51, der ist ja bekanntermaßen von David. Oder David, ich weiß gar nicht. Wo liegt die Betonung? Hier, David, ne? Und wir kennen auch den historischen Bezug, aus dem er ihn geschrieben hat. Das wird ja schon in der Überschrift deutlich, dass dieser Psalm mit dem zweiten Buch Samuel, mit den Kapiteln 11 und 12 dort, bringt das ja in Verbindung, die Überschrift. Und der Grund ist also kein schöner. David verfasst den Psalm, nachdem ihn Nathan, der Prophet Gottes, ja, ziemlich mutig wegen des Ehebruchs mit Bathsheba und der Lawine an Schuld, die das nach sich zieht, bloßgestellt hat. Also, dass die Bibel überhaupt über Davids tiefen Fall berichtet, das zeugt für ihre große Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Da wird nichts zensiert, nichts beschönigt. Beginnend mit Kapitel 11 erzählt das zweite Buch Samuel dies dunkle Kapitel aus Davids Lebensgeschichte. Wie konnte ihm das passieren? War David nicht der erste König Israels nach Gottes Wohlgefallen, ein Mann nach seinem Herzen, ein Vorbild auf den Messias selbst? Der Herr Jesus wird ja gleich im ersten Vers des Neuen Testamentes der Sohn Davids genannt. Ich möchte mit uns ganz kurz den Werdegang Davids anschauen. David wurde ja nicht als König geboren. Als Gott den Propheten Samuel zur Familie Davids schickt, weil er von Gott den Auftrag hatte, einen Sohn dieser Familie zum König zu salben, da hat keiner an David gedacht. In den Augen seiner Familie war er der Letzte, den man sich hätte als König vorstellen können. Nicht seine sieben Brüder, sondern der Jüngste ist es. Er muss dazu vom Schafe bewachen, auf den Weiden, vom Bethlehem weggeholt werden und geht hinterher auch dorthin wieder zurück. Wieder ab zur Schafwache. Aber genau diesen jungen Mann wählt Gott sich aus. Der Geist des Herrn geriet über ihn, um ihn für künftige Aufgaben vorzubereiten. Und zu diesen Aufgaben gehört dann unter anderem der Kampf mit dem Philister Goliath, der ihm die Eifersucht und Feindschaft von Shaul, aber auch die lebenslange Freundschaft und Bewunderung von Shauls Sohn Jonathan einbringt. Und da muss David noch viele Jahre der Verfolgung durchstehen, bis er endlich den Königsthron Judas besteigen kann. Er war ja aus dem Stamm Juda. Und er wird zu einem mutigen, gottesfürchtigen und guten König für sein Volk. In 1. Samuel 16, Vers 4 lesen wir: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Und dann, ungefähr 25 Kapitel weiter, wir sind jetzt im 2. Samuel 11, ist David auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die meisten Feinde sind besiegt. Er ist jetzt König über ganz Israel. Der Herr hat ihm und seinem Königtum einzigartige, großartige Verheißungen gegeben. David residiert in Jerusalem, wohin er auch die Bundeslade hat holen lassen. Die Leute vertrauen ihm, mögen ihn, ehren ihn. Die ganze Spannung der langen Jahre Verfolgung durch Shaul ist abgefallen. Während seine Armee sich im Krieg gegen die Ammoniter befindet, im Frühjahr, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, entscheidet sich David, zu Hause zu bleiben. Diesen besagten Tag hat er es ruhig angehen lassen. Als er am späten Nachmittag nach einer ausgedehnten Siesta von seinem Lager aufsteht, um auf der Dachterrasse seines Palastes den Frühsommerabend zu genießen, bleiben seine Blicke an einer Frau hängen, die in einem der Nachbarhöfe ein Bad nimmt. Sie ahnt wohl nicht einmal, dass der König sie vom Dach aus beobachten kann. Jedenfalls gibt uns die Bibel keinen Anhaltspunkt dafür. 2. Samuel 11, 2 bis 3. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Also unmissverständlich wird ihm mitgeteilt, dass es sich um eine verheiratete Frau handelt, um die junge Frau eines seiner tapfersten Kampfgefährten. Eliam wie Uria gehören zu Davids Helden. Die Ampel geht auf Rot. Das Stoppsignal fängt an zu piepen. Aber David überfährt es einfach. Er hat in seinem Herzen Verlangen nach dieser Frau aufkommen lassen. Vergessen ist alles, was Gott geboten hat. Er muss sie haben. Und so kommt es, dass Israels großer König, der so viel Besonnenheit gezeigt hat, besonders wenn es darum ging, seinem Herrn zu dienen und in Gehorsam und aller Frömmigkeit Gottes Weg zu gehen, der Versuchung erliegt. Durch seine Diener, die Macht dazu hatte er, lässt er die Frau aus der Nachbarschaft, deren Mann sich an der Kriegsfront befindet, zu sich in den Palast holen. Und das Desaster nimmt seinen Lauf. 2. Samuel 11, Vers 4, er lag bei ihr. Mehr sagt die Bibel nicht über diese Nacht. Auch nicht zu Bathschebas Anteilen daran. Darüber zu spekulieren, würde auch nur relativieren, was David getan hat. Man muss sich das nur einmal vorstellen. Er ist der König. Gewaltenteilung, wie wir sie heute kennen, gibt es noch nicht. Über ihm war nur Gott. Er ist oberster Richter, höchster Feldherr, Landesfürst in einem. Lässt eine junge, verheiratete Nachbarin unter Ausnutzung seiner königlichen Machtfülle in seine Gemächer schaffen, um sie zu außerehelichem Geschlechtsverkehr zu zwingen. Hatte sie überhaupt eine Chance, sich gegen die königlichen Avancen zur Wehr zu setzen? Die Bibel macht an keiner Stelle dieser Frau irgendwelche Vorwürfe oder Schuldzuweisungen. Und darum sollten auch wir uns hüten, das zu tun. Als Bathsheba bald darauf David mitteilen lässt, dass sie schwanger ist, geht es zweifelsfrei um ihr Leben. Ihr eigener Mann kommt durch seine Abwesenheit als Vater nicht in Frage. Hurerei muss nach dem Gesetz des Moses mit dem Tod bestraft werden. Aber auch David steht nun plötzlich gewaltig unter Druck. Denn lange lässt sich diese Affäre nun nicht mehr geheim halten. Was im Rausch der Frühsommernacht geschehen ist, droht öffentlich zu werden. Und wer, wenn nicht er als oberster Richter, weiß, dass auch für Ehebrecher, Männer wie Frauen, die Todesstrafe festgeschrieben ist. Sofort lässt der Uria den Mann Bathschebas aus dem Heerlager vor Raaba nach Jerusalem zurückholen. Er gibt ihm Sonderurlaub in der Hoffnung, dass Uria diese Zeit mit seiner Frau verbringt und David ihm so das im Ehebruch gezeugte Kind, ja wie sagt man, als Kuckuckskind unterschieben kann. Aber der Plan geht nicht auf, weil Uria es ablehnt, zu Hause zu schlafen, während seine Kameraden im Felde stehen. Daran ändert sich auch nichts, als David es am nächsten Tag mit einer anderen Strategie versucht und Uria mit Alkohol abfüllt. Jetzt sieht David nur noch eine Lösung. Er muss den Kerl töten lassen, um Bathsheba so schnell wie möglich heiraten zu können. So weist er Uria an, mit einem Brief an seinen Heerführer Joab zur umkämpften Stadt Raaba zurückzukehren. In dem Brief steht Folgendes: Stellt Uria dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Dass Joab von all seinen Leuten am wenigsten Skrupel haben würde, diesen perfiden Verrat in die Tat umzusetzen, davon kann David ausgehen. Joab bemüht sich dann ja auch prompt, Davids Anweisungen noch zu toppen. Das kostet einigen weiteren guten Soldaten das Leben, aber David wollte das nicht. Er wollte ja, dass nur Uria starb, nur. Aber nach Joabs Ansicht wäre das zu auffällig gewesen. Also gleich ein halbes Dutzend Soldaten springen da mit über die Klinge. Und bei allem brauchte David sich nicht einmal die Finger schmutzig machen. Und kaum, dass Uria sein Heldenbegräbnis erhalten hat, kaum, dass die Totenklage vorbei ist, kann David großherzig und mitfühlend neben Abigail, Ahinoam, Maacha, Hagit, Abital und Ekla Bathsheba in seinen Palast aufnehmen. Das eigentlich uneheliche Kind wird so innerhalb dieser Vielehe geboren. Ende gut, alles gut, Zeit heilt alle Wunden. Lächerlich. Aber dem Herrn gefiel die Tat, die David getan hatte. So lautet der letzte Vers dieses traurigen Kapitels. Danke, Wolfgang. Aber dem Herrn gefiel nicht die Tat, dem Herrn gefiel das nicht. Doch lässt Gott seine Auserwählten nicht einfach fallen. In Kapitel 12, sicherlich nach mehr als 9 Monaten, denn das Kind ist ja inzwischen geboren, schickt Gott zu David den Propheten, durch den ihm in der Vergangenheit schon viel Segen zugesprochen worden ist, Nathan. Und darum ist David zunächst einmal auch völlig arglos, als Nathan ihnen eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von einem reichen Mann mit Rindern und Kleinvieh in großer Menge und einem armen Mann mit einem einzigen kleinen Schaf. Der reiche Mann bekommt Besuch und bringt es nicht übers Herz, seine eigenen Tiere zu schlachten. Stattdessen nimmt er dem armen Mann, also er klaut ihm sein einziges Schäfchen und schlachtet es. Und als der David dieses hört, der ist auf 1000 Volt. So wahr der Mann lebt, der Herr, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes, sagt er zornentflammt. Und ja, kennen wir das nicht aus unserem eigenen Leben? Die Sünden schnell und scharf bei anderen zu verurteilen, den Steuerbetrug des Promis, der Porno des Kollegen in seinem Spind, das Alkoholproblem der Frau von gegenüber, das Doping von Sportlern, die Seitensprünge und sexuellen Verfehlungen, die Scheidungen, das Schuldenmachen der Politiker, die Kinder der anderen, da richten wir Messer scharf. Und oftmals fällt gerade bei denen, die selbst etwas zu verheimlichen haben, der Schuldspruch am heftigsten aus. Ja, dass David sich damit als höchster Richter Israels sein eigenes Todesurteil gefällt hat, auf diesen Gedanken ist er noch gar nicht gekommen. So sehr hat er seine Sünde verdrängt, so tief alles in der, weiß nicht, wo er das verbuddelt hat, was da für ein Boden war in seinem Palast. Da sagt Nathan es ihm auf den Kopf zu: Hey David, du selbst bist der Mann. Du bist der Mann, dem einen sein letztes Schäfchen geklaut hat, obwohl du den Stall voll hast mit eigenem Viehzeug. Und darum lässt der Herr, der Gott Israels, dir sagen: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich beschützt, als Shaul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Shauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir und sollte dir das noch zu wenig sein, ich will dir noch mehr schenken. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du mein Wort verachtet? Mein Wort, in dem du tatst, was böse ist, in meinen Augen. Den Hethiter Uriah hast du ermordet, dir dann seine Frau als Frau genommen. Ihn selbst hast du umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll dein Könighaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Und da plötzlich erkennt David seine Sünde, die er so lange versucht hat zu verheimlichen, im vollen Licht. Wisst ihr, was Uriah heißt? Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und er sieht auch im Dunkeln. Wie der Reiche das geliebte Schäfchen des Armen nahm, nur um es einem Wanderer, nicht mal seinem Freund, als Gastmahl vorzusetzen, so hat er, der doch viele und schöne Frauen besitzt, seinem Nachbarn für ein kurzes sündiges Vergnügen seine einzig geliebte Frau weggenommen, obwohl er Gottes Gebote kannte. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Die prophetischen Gerichtsworte gegen David und seine Dynastie haben David, ja, ich denke, da ist sein Herz durch die Hose durchgerutscht in den Rinnstein. Nackt und bloßgestellt steht er vor Gott, da ist keiner mehr, der ihm jetzt helfen kann. Kein Ort, an dem er sich verbergen kann, nichts und niemand, nur noch der heilige Gott und er. Und dieser Herr, Gott redet weiter zu ihm: Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen, ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Und da bricht David endgültig zusammen. Da endlich bekennt er, ja, sagt er zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan erwiderte: So hat auch der Herr deine Sünden hinweggetan, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Ist das nicht ungeheuerlich? Uriah tot, Bathsheba geschändet, das Kind, das für alles am wenigsten kann, wird sterben. Ganz abgesehen davon, dass David den Namen des Gottes, der ihn als König berufen hat, der ihn auserwählt hat, in den Schmutz und reichlich gesegnet hat, in den Schmutz getreten hat. Und Nathan sagt zu David: Der Herr hat deine Sünde hinweggetan, wörtlich vorübergehen lassen, einfach so. Ist dieser Gott ein gerechter Richter? Ist dieser Gott ein gerechter Gott? Frag doch mal die Leute auf der Straße, was sie davon halten, dass ein Richter über Ehebruch in Tateinheit mit sexueller Nötigung und Anstiftung zum heimtückischen Mehrfachmord an Untergebenen aus eigensüchtigen Motiven einfach so hinweggeht. Die Reaktion, ich brauche sie euch nicht ausmalen, ist mit Sicherheit Empörung pur. Und ich wäre auch empört über Gottes Verhalten David gegenüber, wenn ich nicht wüsste, dass es doch nicht einfach nur so war. In Römer 3, ich mache hier einen Zeitsprung von etwa 1000 Jahren vom alttestamentlichen Buch Samuel hin zum neutestamentlichen Brief an die Römer. Römer 3, ab Vers 21 behandelt der Apostel Paulus die Frage, wie nach dem Evangelium ein gottloser Sünder von einem gerechten Gott gerechtfertigt werden kann. Wie Gott Sünder erlösen kann, ohne seine Gerechtigkeit beiseite zu setzen. Vers 25 schreibt Paulus, ihn, Jesus Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Und seht ihr da die Parallele zu 2. Samuel? Der Herr hat Davids Sünde vorübergehen lassen. Dann weiter Vers 26. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Den rechtfertigt er und ist doch schön. Ihr seid getauft, Benedikta und Harald. Wunderbar, nicht? Gerechtfertigt sind wir durch das Blut Jesu. Ich auch. Und ganz viele hier. Ja, Amen, ne? Dann weiter, Vers 26. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit, habe ich ja schon vorgelesen. Ach, bin ich in eine Zeile verrutscht, Entschuldigung. Ne? Merkt ihr, wie hier die Gläubigen des Alten Testaments mit dem Evangelium von Jesus Christus zusammengebunden werden? Hat ja Johann gesagt, Sünden, zusammenwachsen. Ne? Werden mit ihm zusammengebunden. Wenn auch Gott Davids Sünden einfach so unter den Teppich gekehrt hätte, wäre jede Empörung darüber gerechtfertigt. Aber das hat er nicht. Gott konnte deshalb über Davids Sünden hinwegsehen, weil er von der Zeit Davids über das Jahrtausend hinweg zum Tod seines Sohnes schauen konnte, der an Davids Stelle sterben würde, sodass Davids Glauben an die Barmherzigkeit Gottes und das damals noch in der Zukunft liegende Erlösungswerk von Golgatha David mit Christus vereinen. Und übrigens uns auch 2000 Jahre später. Ne? So eine Klammer so von 3000 Jahren. Gott hat die Zeit dann gleich nochmal verdoppelt, ne? Sonst hätten wir keine Chance. Gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht, wenn Jesus schon vorher gekommen wäre. Oder anders, ich weiß es nicht. In seiner aller Erkenntnis übersteigenden Liebe ist der sündlose Sohn an Davids Stelle getreten, hat David Schuld auf sich genommen, sich zur Sünde in Person machen lassen, sodass Gott nun die Gerechtigkeit Christi als Davids Gerechtigkeit zählen und über Davids Sünde hinweggehen kann. Der Tod seines Sohnes ist empörend genug und die Ehre Gottes, die Jesus wiederhergestellt hat, groß genug, dass Gott gerechtfertigt ist, über Davids Ehebruch, Intrigen und Mord hinwegzugehen. Das ist die objektive Realität, wie Gott Davids Sünde vergeben konnte, ohne seine Gerechtigkeit beiseite zu setzen. Also das war der Prolog. Und jetzt komme ich zu meiner Predigt, wie der David das für sich in Anspruch genommen hat. Entschuldigung, manchmal ist der Prolog fast so lang wie die ganze Predigt. Ja, ist auch nicht so einfach. Als dem David endlich die Abscheulichkeit seiner Schuld klar vor Augen steht, was hat er da gemacht? Ich denke, da ist er ganz stille geworden und hat sich irgendwo in den Keller oder auf den Turm verzogen und in die Stille zurückgezogen, um den Empfindungen seiner Seele Herr zu werden. Diese Seele, die musste ausgesehen haben jetzt. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. So zerflattert, durchgeschossen. Und dann hat er diesen Psalm geschrieben. Das ist das Resultat seiner Reue. Aber der Reihe nach. Ja, vielleicht noch, bevor wir mit dem Psalm anfangen. Ich bin überzeugt, dass wir alle hier, für unser Glaubensleben lernen können, auch wenn wir nicht so tief in Sünde und Schuld verstrickt sein mögen, wie Israels großer König zu der Zeit, als er diese Verse schrieb. Wenn Gott dem David seine Schulden vergeben konnte, dann kann er auch deine vergeben. Das heißt nicht, dass du ohne Strafe davon kommst. Auch David, das werden wir sehen, auch David hat eine gewaltig der Schuld angemessene Strafe aufgebrummt bekommen. Aber er durfte leben und die großen Taten Gottes verkündigen. Ja, Vers 3 fange ich mit an. Also ihr habt verschiedene Bibelübersetzungen, da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Heiko wirft sie nach der Elberfelder Bibelübersetzung an die Wand. Nicht, dass ihr irritiert seid und denkt, eure Bibel hat Fehler. Also es gibt Bibeln, die zählen die Überschrift nicht mit und andere zählen sie mit. Und darum habt ihr, also nach der Elberfelder Vers 3, nach der Luther, weiß nicht, Vers 1 oder 2 vermute ich, also nicht verwirren lassen. Das sind unsere Übertragung, unsere Übersetzung. Das hat nichts mit der Wahrheit in Gottes Wort zu tun. Das ist Vers 3, Heiko, da steht das schon. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie Gnade brauchen. Sie wissen nicht, warum sie Gnade brauchen. Das ist bei David anders. Und so wendet er sich seiner einzig verbliebenen Hoffnung zu, dem Quell aller Barmherzigkeit und Liebe. 2. Mose 34 hatte Gott verheißen, Jahweh, Jahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. An diese Hoffnung auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes klammert sich David. Er weiß, dass er verdient hat, bestraft zu werden. Aber Yahweh ist ein Gott der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, hebräisch Rahamin, leitet sich ab von Rehem, was Mutterschoß oder Mutterleib bedeutet. Gottes Barmherzigkeit ist also gleichsam das in seinem tiefsten Inneren, in seinen Eingeweiden brennende Erbarmen für sein Kind. Auf dieser Grundlage wacht es David, Gott anzuflehen, ihn nicht so zu behandeln, wie er es verdient hätte. Wir wissen allesamt viel mehr über das Geheimnis der Erlösung als David. Wir kennen Jesus Christus, aber wir müssen die Gnade auf die gleiche Weise ergreifen, wie David es getan hat. Das heißt, unsere Hoffnung völlig und ganz auf die Barmherzigkeit und Liebe unseres Heilands setzen. Für uns heißt das, sich ganz Jesus zuzuwenden und alle Hilfe nicht von uns, nicht von unserem Fleisch, sondern allein von ihm, von dem Geist, von Gottes Liebe zu erwarten, von Gottes Barmherzigkeit. Wasch mich völlig, Vers 4, wasch mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ein Heuchler wäre damit zufrieden, dass seine Kleider gewaschen sind. Weißes Hemd, alles gut, egal wie schmutzig die Füße sind. Aber David spürt, dass dies nicht genug ist. Er ekelt sich so sehr vor dem Schmutz, der ihn befleckt hat, in den er so lange gelegen hat, dass sich die blutrote Farbe seiner Missetaten tief in sein Inneres eingezogen hat, dass er um das volle Reinigungsprogramm bittet. Oh Gott, bitte wasch mich völlig. Also im Hebräischen heißt es, mach es viel, mach es immer wieder. Also das ganze Programm ein paar Mal durchlaufen lassen, immer wieder, bis der letzte Fleck verschwunden und auch nicht ein Spur meiner Verunreinigung mehr zu finden ist. Weiß nicht, nachher noch Natronlauge in die Maschine oder was da. Das Zeug muss da weiß zu kriegen sein. Und manch Älterer unter uns kann sich vielleicht an Johanna König erinnern. Wer kennt Johanna König? Keiner? Das kann doch nicht. Die habt ihr so oft gesehen, die Tante. Das ist die Clementine in der Ariel-Reklame. Nicht nur sauber, sondern rein. Das war ihr Spruch, der in dieser Waschmittelwerbung nie fehlen durfte. Nicht nur porntief sauber, sondern strahlend rein. Und das ist genau, was David gemeint hat. Vers 5. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Was sollte er auch anders sagen? Die Frau meines Nachbarn, die du Gott mir gegeben hast, das wäre so lächerlich gewesen vor Gott. Das wäre noch lächerlicher gewesen als das, was Adam da hervorgestottert hat. Er bekommt die Schuld seiner Sünde nicht aus dem Kopf. Sie hat sich in sein Gewissen gebrannt. Sie jagt ihn Tag und Nacht. Süchtige sprechen vom Kopfkino, das immer weiterläuft und das sie nicht aufhalten können. Vor allem Besitzer älterer Dieselfahrzeuge jenseits der 1000 Kilometer Motorlaufleistung sollten das Phänomen kennen. Das auftritt, wenn bei abgeschalteter Zündung heiße Motorteile in den Zylinder befindliches Treibstoffgemisch entzünden, sodass der Motor ohne Zündanlage weiterläuft, ohne angeschaltete Zündanlage weiterläuft. Das Geräusch ist besorgniserregend. Das Fahrzeug steht und furzt vor sich hin. Es dieselt nach. Und David begreift, dass seine Sünde äußerst ernst ist, weil sie nachdieselt. Vers 6. Gegen dich, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, reingefunden in deinem Richten. Und der Prophet hatte ihm vorgeworfen, dass er Gott und sein Wort verachtet. Also bekennt David jetzt, dass alle Sünden sich zuerst und vor allem gegen Gott richten. Also es bedeutet nicht, dass er da nicht Klarheit darüber hat, dass er auch Bathsheba und ihrem treuen Ehemann Uria gewaltiges Leid angetan hat. Es bedeutet, dass Sünde eigentlich erst zur Sünde wird, weil sie immer auch gegen Gott ist. Gott ist immer beteiligt, leidet immer mit, fühlt mit jedem Opfer, weil er seine Geschöpfe liebt. Und einen Menschen zu verletzen, ist gar zu töten, ist schlimm, fürchterlich schlimm. Aber das ist nicht der Schrecken der Sünde. Jede Sünde ist auch ein Angriff auf Gott, eine Beleidigung des unendlich heiligen Gottes, dessen Herz mehr fühlt und mehr empfindet, als du dir das jemals in deinem Leben vorstellen kannst. Wie tief die Empfindungen unseres Herrn sind, des ewigen Gottes. Und so gibt David dies unumwunden zu, dass er gegen diesen Herrn Schuld auf sich geladen hat. Da kommt kein Wort zur Verteidigung, keine Ausflüchte, kein Versuch zu entkommen. Er stellt sich völlig unter Gottes Urteil. Gott ist gerechtfertigt, Gott ist untadelig. Selbst dann noch, wenn David in die Hölle muss, wird Gott unschuldig sein. Das ist radikale, gottzentrierte Umkehr. So sollten alle geretteten Menschen denken und fühlen. Eigentlich hätte Gott mich verdammen müssen. Und dass ich noch atme, ist reine Gnade. Und dass mir vergeben wird, bluterkaufte Barmherzigkeit. Und so bestätigt David die Gerechtigkeit Gottes, nicht seine eigene. Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Indem David hier auf die angeborene Sündhaftigkeit aufmerksam macht, will er keineswegs Schande auf seine Mutter bringen oder gar eigene Schuld auf Elternhaus und Erziehung abwälzen. Anwälte vor Gericht und die Angeklagten selbst natürlich noch viel öfter benutzen ja gerne das Milieu, in der sie bzw. der Mandant aufgewachsen ist, als strafmilderndes Urteil. David macht das Gegenteil. Für ihn ist die Tatsache, dass er zu diesen schlimmen Sünden fähig ist, Ausdruck von etwas noch viel Schlimmerem. Er, seine Natur, ist von Natur aus so. Er ist so, seine Natur. Wenn Gott ihn nicht ändert, wird er immer mehr Böses tun. Vers 8. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. David wird, was sein innerstes Wesen betrifft, jetzt von Gottes Geist in Wahrheiten eingeführt, die er früher nicht erkannt hat. Er begreift, dass Gott am frommen Schein, dass nichts gelegen ist. Also dann deine eigenen funzelnden Frömmigkeit, wenn die in Gottes Licht kommt, dann die geht aus. Keine Chance. Gott selbst hat ihn so mit so viel Wissen und Weisheit gesegnet und dennoch hat die Sünde die Oberhand gewonnen. Das macht es für David schlimmer. Die Sünde von Gläubigen ist immer schlimmer als die Sünde von Ungläubigen. Vers 9. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Mit Isop wurden Aussätzige gereinigt. Die Priester besprengten sie mit einem Isopbüschel, der in das Blut eines reinen Vogels getaucht war. Und Aussatz ist in der Bibel ein eindrucksvolles Bild von der Sünde, die jedem Menschen anhaftet und ihn unrein macht. Und was David hier macht, er nimmt moralisch den Platz eines Aussätzigen ein, eines moralisch Aussätzigen. Und er kann dabei nur in Bildern sprechen, die Gott ihm gezeigt hat. Denn natürlich kann weder Isop noch das Blut eines Opfertieres entsündigen, weißer machen als Schnee. Weiß hier als Synonym für Unschuld, für Gerechtigkeit im Inneren. Schönes weißes Kleid, ne? Was das Wunderbare ist, Harald, an unserem Herrn. Also so als Kind, seine Seele ganz weiß, ne? Und als dieser Mann, Gottes Sohn, nach 33,5 Jahren am Kreuz hing, er war es immer noch so weiß, wie er das gekriegt hat. Das ist unglaublich. Und gut, dass wir uns immer wieder, jeden Tag neu, ihr seid getauft, die meisten von uns sind getauft, wir dürfen immer wieder dahin zurückkommen und immer wieder in seinem Blut unsere Kleider waschen. Ja, Gerechtigkeit im Inneren, das kann nur das ein für alle Mal vollbrachte und ewig ausreichende Opfer, das Blut Jesus Christus, unseres Retters, schaffen. 2. Korinther 5, 21, den, der die Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So sind die Heiligen Gottes abgewaschen, geheiligt, gerecht, gesprochen im Namen des Herrn Jesus Christus und im Geist unseres Gottes. Und das sucht David im Vorgriff des Glaubens. Das ist auch, was wir suchen sollten, um nicht immer wieder über die gleichen Steine unserer Lieblingssünden zu stolpern. Oder über die gleichen Steine in unsere Lieblingssünden hineinzustolpern. Ich glaube, so ist es richtiger. Vers 10. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Und die Freudenbotschaft darin, die David hören möchte, ist die Kunde von der Vergebung, das Evangelium. Oder um es in Davids eigenen Worten aus Psalm 32 auszudrücken, glücklich dem, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dem in dessen Geist kein Trug ist. Solange David geschwiegen hat, solange er seine Sünde zu verdrängen und zu verheimlichen suchte, schien es, als hätte der Herr selbst ihm zum Krüppel gemacht und seine Knochen zerbrochen. Er konnte nicht mehr vor dem Herrn bei seinen heiligen Festen tanzen, aber er sehnt sich danach, jubelnd sagen zu können, wieder jubelnd sagen zu können, die Gemeinschaft mit Gott ist neu hergestellt, der Abgrund der Sünde ist überwunden. Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde und tilge all meine Schuld. Also tilgen ist ja ein Wort, das wir kennen wir nur noch aus dem Geschäftlichen, aus dem Bankverkehr, ne? Schulden tilgen. Aber eigentlich heißt das abwischen, auslöschen, das verstehen wir besser. Und tatsächlich bittet David um nicht weniger als um die Tilgung einer aufgeschriebenen Tatsache aus den Gerichtsakten Gottes. Die Erfüllung dieser Bitte malt uns Kolosser 2, Vers 14 vor Augen. Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und anders Kreuz geheftet. Und Herr Maiko, dein Anspiel, weiß nicht, ist Maiko hier? Jared ist hier, wir sind wirklich in Ostfriesland. Kein Mensch nach so einem Satz, Halleluja. Du stehst hier als Prediger und du denkst, sie müssen nur alle stehen und wenigstens einmal Gott die Ehre geben. Einmal bitte, Halleluja. Ich lese jetzt nochmal den Satz und dann macht ihr nochmal. Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Und sollte nach all dem Gehörten noch irgendjemand Zweifel hegen, dass das gegen uns auch die Gläubigen des Alten Testaments mit einschließt, dem kann ich nur empfehlen, sich einmal Römer 4 vorzunehmen, das Kapitel über Abrahams Glaubengerechtigkeit. In Vers 6 wird ausdrücklich David mit Namen genannt, auf seine Gerechtigkeit Bezug genommen. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Also der David setzt sich jetzt leidenschaftlich dafür ein, vom Herrn verändert zu werden. Und auch darauf möchte ich noch unser Augenmerk lenken. Der Hauptpunkt ist, Menschen, die Vergebung erfahren haben, hassen, was sie waren, und werden alles dran setzen, sich von Gott erneuern zu lassen. Über die Sünderin, die im Hause des Pharisäers Simon Jesu Füße mit ihren Tränen benetzt, mit ihren Haaren getrocknet und dann mit Salböl gesalbt hat, sagt der Herr, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. So streckt sich David nach einem Herz aus, das rein ist und einem Geist, der neu und fest ist. Schaffe das in mir, o Gott. Und dieses Wort, das er dabei für Schaffen benutzt, hebräisch Bara, das kommt schon im ersten Vers der Bibel vor. Bereshit Bara Elohim, also am Anfang schuf Gott. Also dieses Wort Bara wird nur von Gott gebraucht, niemals von Menschen. Also schaffe in mir Gott. Und das heißt, David bittet tatsächlich um eine Neuschöpfung. Er möchte ein neuer Mensch werden. Der alte David, der kann Gott gerne ersaufen, da hat er kein Problem mit. Aber er möchte leben und das kann nur Gott machen, nicht er selbst. Und auch nur er kann mit der Art von Unbeständigkeit fertig werden, die David gerade erlebt hat oder gezeigt hat. Vers 13, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. An dem Tag, als der Prophet Samuel Isais jüngsten Sohn David von der Schafwacht geholt und zum König gesalbt hat, ist der Geist Gottes über David gekommen. Durch die Tragödie seines Vorgängers Saul weiß David aber auch, dass der Heilige Geist von einem Menschen weichen kann. Mit dem Geist des Herrn verlor Saul Shaul das ihm geschenkte Charisma, Israels Volk politisch und geistlich führen zu können. Und auf diesem Hintergrund ist Davids Angst gut verstehen. O Gott, schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht auch noch von mir. soll ja Christen geben, die sich ihrer Auserwählung und der souveränen Gnade Gottes so sicher sind, dass sie so nicht beten mögen. Aber ich sehe das nicht so. Also ich bete gerne dies mit David. Herr, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vater im Himmel, behandle mich nicht als jemand, der nicht auserwählt ist. Beweise mir bitte nicht, dass ich einer derjenigen aus Hebräer 6 bin, die den Heiligen Geist und dein gutes Wort und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters nur geschmeckt haben. Bestätige mir, oh Gott, dass ich dein Kind bin und niemals abfallen werde. So kann man noch beten. Amen. Ne? Lass mir wiederkehren die Freude, Vers 14 deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist. Wie David schon in Vers 10 angedeutet hat, solange seine Beziehung zu dem gerechten Gott zerstört ist, und Sünde ist immer Beziehungsstörung, hat er die Freude daran verloren, vor ihm zu erscheinen und ihn zur zehnseitigen Harfe, den allein ihm zustimmenden Lobpreis, darzubringen. Aber jetzt, wo er in aufrichtiger Reue zurückkommt, bittet er Gott, die zerbrochenen Saiten wieder zum Klingen zu bringen und ihm einen Geist zu schenken, der nicht am alten Ego festhält, sondern will, was Gott will. Das steht für ihn außer Frage. Zur Bitte um Vergebung gehört auch die Sehnsucht, zukünftig gehorsam sein zu wollen und zu Gottes Ehre zu leben, wohlwissend, dass dies nur mit seiner Hilfe möglich ist. Verse 15. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass Sünder zu dir umkehren. Klingt ja schon fast wieder ein bisschen abgehoben, ne? Gerade noch, also wirklich bis hier im Dreck, im Sumpf, im Schlamm, im Morast, ne? Und jetzt gibt David sich nicht damit zufrieden, allein in Gott fröhlich zu sein. Er bittet darum, dass das Ergebnis seiner Vergebung ein Leben effektiver Evangelisation sein wird, damit auch andere, die gesündigt haben, die Erfahrung machen, die er hat, machen dürfen. Gerettet sein schafft Rettersinn. So haben das Gläubige im 19. Jahrhundert auf den Punkt gebracht. Und da ist ja tatsächlich was dran. Bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder, beauftragt unser Herr den Petrus, der ihn einige Stunden später schon verleugnen wird. Vers 16. Rette mich vor Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Dass jetzt ein nochmaliges Bekenntnis, und zwar vor allem der Blutschuld an Uriah, erfolgt, der Mittäterschaft an dem Mehrfachmord, kann ich nur so erklären, dass David noch nicht zur Ruhe kommen kann, bis er auch diese Sünde vor Gott ausgebreitet hat. Sünde muss aufgedeckt, ans Licht gebracht und beim Namen genannt werden. Nathan ist ja erst angefangen. Das hat er ja noch gar nicht offenbart. Und jetzt offenbart er das. Ne? Nochmal Wiederholung. Uria bedeutet, ja, ist Licht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, schreibt sein Jesu-Jünger Johannes, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dabei kommt, wenn Gott uns reinigt, dann kommt uns Gott ganz nah. Ich meine, du kannst nicht dein Auto waschen, was 500 Meter weg ist. Ne? Dann musst du dich schon drunter liegen, und dass du da auch den letzten Dreck wegkriegst. Gott meines Heils nennt David ihn hier. Ein wunderbarer Name. Mit diesem Namen darfst auch du den Heiland Gott jubelnd preisen, wenn du errettet wurdest und zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bist. Herr, Vers 17, Herr, tu meinen Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige, Vers 18, denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Ja, selbst wenn David 10.000 oder 100.000 Rinder geopfert hätte, hätte er tun können. Ein Wort, dann hätten die 100.000 Rinder geschlachtet. Die Sünde von Tieren konnte das Blut nicht bedecken. Ehebrecher, Mörder und Götzendiener, und das wusste David, mussten unbarmherzig aufgrund der Aussage von 2 oder 3 Zeugen gesteinigt werden. Für diese Schuld gab es im Alten Testament keine Opfer. Gab es nicht. Für 3 Sachen: Ehebruch, Mord, Götzendienst. Wenn du die begangen hast, bewusst begangen hast, aktiv, wissentlich, sehentlich, dann war es das. Hast du dein Leben verwirkt. David ist Dead Man Walking, wenn Gott ihm nicht Barmherzigkeit erweist und sein Flehen erhört. Das weiß er, und so fragt er sicherheitshalber nochmal nach. Das stimmt doch, oh Gott. Deine Opfer sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Diese Sünde tut dem David so leid, wie gern hätte er den Film nochmal zurückgekurbelt und neu drehen lassen. Den Film seines Lebens. Alles wird er darum geben, wenn er diese Stunden ungeschehen machen könnte. Er sehnt sich wieder nach Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er sehnt sich nach Gottes erbarmender Liebe. Er möchte, obwohl er samt Kindern und Enkelkindern die Konsequenzen seiner Schuld wird weitertragen müssen, leben und die großen Taten Gottes verkünden. Denn so hat Gott doch schon bei seiner Krönung für sein Königtum vorhergesagt. Ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Shaul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Also Vergebung und Bestrafung schließen sich nicht aus. Also wenn du was getan hast als Kind und Papa sagt, ja, ist gut, aber du musst nicht irgendwas dafür tun, das wäre doch komisch gewesen, ne? Jeden Sohn, den er liebt, züchtigt er. Papa, hast du mich gar nicht mehr lieb? Ich hab scheiße geworden, passiert nichts, das kann doch nicht. Da ist doch irgendwas mit dem Vater quer. Ne? Oder meint er, muss Mama alles machen. Nee, nee, kommt der Vater nicht raus aus der Nummer. Jede unbekannte und unbereute Sünde, jede Lüge, jeder Betrug, jede Lieblosigkeit, alles, was nicht in der Liebe und im Glauben ist, ist Sollbruchstelle. Das ist Sollbruchstelle, ne? Und irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende und dann schlägt er zu. Ja. Und dann ist der Knacks da oder ganz viele Knackse, ne? Das ist vielleicht nur noch Knacks. Nur noch Knack. David aber weiß, die Hand, die ihn zerschlagen hat, die wird ihn auch wieder heilen. Das hat ja schon Hiob erfahren. Wo ist solch ein Gott, so wie Jah, der Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit? Und so bittet er für Zion um Frieden, um feste Mauern für Jerusalem. Dann wirst du, oh Gott, wieder Lust haben an rechten Opfern, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man wieder Stiere opfern auf deinem Altar, oh Gott, wenn du mich leben lässt. Ja, ein kurzer letzter Gedanke. Ich finde es erstaunlich, dass David in diesen Zeilen nirgendwo direkt Gott um Hilfe im Umgang mit sündigen sexuellen Gedanken bittet. Mit Augen und Fleischeslust hat es doch angefangen, was zu Betrug und Mord endete. Manche Zeitgenossen sind überzeugt, dass alle ihre Probleme von unerfüllten sexuellen Wünschen herrühren. Aber David, und er spricht von Gott, für Gott, sieht die Dinge anders. Warum fleht er nicht um innere Reinheit? Warum betet er nicht für geschützte Augen und saubere Gedanken? David weiß, dass sexuelle Sünde ein Symptom, nicht die Krankheit selbst ist. Menschen verfallen der sexuellen Sünde, aber auch allen anderen Sünden, in alle anderen Sünden, weil sie nicht die Fülle von Freude und Friede in Christus haben. Weil Gott in ihren Gefühlen und Gedanken nicht den Platz hat, den er haben möchte. Und so stehen sie immer wieder in Gefahr zu fallen und zu sündigen. Aber wenn die Quelle rein ist, dann ist es auch der Fluss, der daraus hervorkommt. David wusste das jetzt über sich. Das gilt ja auch für uns, ne? Er zeigt, wie wir beten können, worin die Hilfe besteht für diejenigen, die mit Sündigen müssen Probleme haben. Auch wenn du dich mit irgendwelchen anderen Lieblingssünden als Sexualität oder herumquälst, wieder und wieder. Gottes Wort hat Kraft speziell, die Psalmen haben Kraft. Lese diese Psalmen betend, lese Gottes Wort betend. Und das möchte ich zum Schluss jetzt auch nochmal mit uns tun. Und wer kann, möge bitte aufstehen. Lieber himmlischer Vater von Jesus Christus, schaffe in uns allen ein reines Herz, erneuer unser ganzes inneres Wesen. Und wenn du das getan hast, dann werden wir wie die stadtbekannte Sünderin im Heiligen Land vor dir niederfallen und mit den Tränen unserer Freude deine Füße benetzen dürfen. Amen. Gott segne euch an diesem Sonntag und next week.